Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Der ist in und um Leipzig beheimatet. Und heimisch ist auch das Thema, um das es heute geht. Die Mulde, oder um den Titel genau zu sagen, Mulde abwärts, vom Rochlitzer Berg zur Mündung. Landschaft, Geschichte, Kultur. Des Muldenlandes darf ich ergänzen, aber das wissen Sie, worum es sich da handelt. Mein Name ist Lutz Heidig, ich bin sozusagen einer der Altverleger vom Verlag und heute mal Autor. Ja, was dürfen Sie unter der Mulde, unterm Vortrag erwarten? Ja? In Kurzbiografie vielleicht. Die Mulde umfließt ja Leipzig im Osten in einem ziemlich großen nördlichen Bogen, konkret auf das Thema bezogen vom Rochlitzer Berg, der höchsten Erhebung in Mittelsachsen, also bis hin zur Mündung in die Elbe bei Dessau-Roßlau. Das ist der Bogen und da kommt die Mulde bis auf 20, 30 Kilometer auch an die Großstadt heran. Das ist schon also sozusagen ein sehr Leipzig-naher Fluss. Ansonsten muss man zur Mulde sagen, sie ist einer der schnellsten Flüsse in Mitteleuropa. Also ganz beachtlich natürlich mit entsprechenden Hochwassergefahren. Und sie ist auf der anderen Seite nicht nur das, wo sie vom Kamm des Erzgebirges sozusagen in das Tiefland runterkommt, sondern sie ist dann auch im Tiefland, also im nordsächsischen Tiefland und auch im anhaltischen Raum, ist sie dann ein ganz anderer Fluss, ein breit meandrierender Fluss, also mit hohen Naturschutzarealen. Also er bietet in dem Sinne, bietet die Mulde beides. Und ich darf vielleicht noch sagen, sie durchströmt eine Kulturlandschaft, die außerordentlich reich ist. Das sind immerhin, also an dem Fluss liegen 10 Städte, liegen also vielleicht 25 Burgen, Schlösser und 3 Klöster, auch herausgehoben, eines davon noch tätig. Und wenn ich das mal überschaue, wie Radfahrer und wie Wanderer an der Mulde unterwegs sein können, da gibt es 30 Brücken auf der Strecke, allein zwischen Rochlitzer Berg und der Mündung. Und es gibt noch 3 aktive Fähren, also das ist schon ein sehr angenehmes Fahren und Wandern, weil man doch relativ viele Möglichkeiten hat, eben die Ufer zu wechseln und seine Touren entsprechend einzurichten. Ansonsten gibt es natürlich den offiziellen Mulderadweg, den ich auch im Großen und Ganzen begleitet habe. Ja, eins ist die Mulde nicht nur 20, 30 Kilometer weg gewesen, sondern sie ist mal der Leipziger Hauptfluss gewesen sozusagen in geologischer Zeit, also eiszeitlich gesehen. Heute sind es ja Elster, Lippe, Pleiße, Parthe, aber einmal ist es die Mulde gewesen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die vorrückende Eiszeit nach Sachsen rein ja bis auf eine Linie von Dresden, Chemnitz, Zwickau, also die Eismassen sich dort gestaut haben und die Flüsse, die vom Erzgebirge runterkamen, abgeleitet wurden, sich neue Betten suchen mussten. Da sind sie nordwestlich, ist die Mulde auf Leipzig ausgewichen. Und was heute noch sozusagen an Leipziger Grundwasserversorgung läuft, das läuft aus den Muldeschottern, die nun hier sehr maßgeblich bei östlich von Leipzig um Naunhof, Pomsen, Borcher, also vorhanden sind und dort ausgebeutet werden. Und die ganzen Kiesseen, die es hier gibt, die sind natürlich auch Ergebnis der Zeit. Ja, das Ganze hat sich also dann nochmal so vor 150.000 Jahren geändert. Und dann hat die Mulde also wieder, ist dem dem ausweichenden Eis, was also nach Norden zurückgewichen ist, gefolgt und hat sich neue Betten gesucht. Und entstand also auch das heutige Flusssystem der Mulden. Und da muss man schon sagen, also von Mulden zu reden, das ist genau das Richtige, denn es gibt natürlich also mindestens 3 Mulden, das muss man voraussagen, also die Zwickauer und die Freiberger Mulde und da, wo sie zusammenfließen bei Sermut, ab da gibt es die Vereinigte Mulde. Also diese 3 Mulden müssen wir schon im Hinterkopf haben und das ist sicher beileibe nicht das Einzige, denn beispielsweise also die Zwickauer Mulde, die wird also noch von der Chemnitz geflutet Und noch viel stärker ist es im Falle der Freiberger. Da kommen Zschopau und Flöha dazu. Und die Flöha ist ungefähr der Hauptquellast der Mulden, muss man sagen. Die kommt also aus dem böhmischen Kammbereich des Erzgebirges. Das sind Höhen von 1000 Metern. Und im Falle also der Zwickauer Mulde, die kommt also vom Fichtelberg her mit Höhen von 700 Metern. Und da entstehen schon gewaltige Gefälle. Da kann man sich also die Hochwasser etwa erklären, wie man sie ja erlebt hat und wie sie insbesondere 2002 und 2013, also Sachsen im Falle der Mulde, erschüttert haben. War ja verheerend für anliegende Dörfer und auch für ganze Städte wie Grimma und Döbeln, um daran mal zu erinnern. Die Mulde kann in Hochwasserzeiten gegenüber ihrem Normalstand kann die das 40-fache an Wasserführung also erreichen. Und das ist also wirklich beachtlich. Und da kann man sich vorstellen, was also solche eigentlich auf Mulde-Sandinseln gegründeten Städte in alter Zeit wie Grimma und Döbeln also dann unter solchen Verheerungen also zu leiden haben. Im Falle von Grimma, es gibt ja über alle diese Dinge viele Bücher, in Grimma ist es so gewesen, dass also 2002, sage ich mal bloß als Beispiel, um 3.30 Uhr nachts waren alle Keller noch trocken. Und gegen 6 Uhr ist die Flutwelle gekommen und gegen 11 stand der gesamte Markt Grimma, der ist schon noch relativ hoch gelegen, also 2 Meter unter Wasser. Verheerend, also nicht nur die unteren Stockwerke, sondern die oberen sind mit aufgeweicht worden. Und sie haben über das Fernsehen und die damalige Berichterstattung sicher alle Informationen, wie das ausgesehen hat. Grimma ist heute durch eigene Aufbauarbeit und wirklich deutschlandweite Unterstützung eigentlich wieder schöner denn je. Also es lohnt sich, auch solche katastrophal behandelten Städte wieder mal anzusehen. Die Mulden, muss man sagen, wenn ich jetzt von beiden spreche, also sowohl von der Zwickauer als der Freiberger Mulde, umgreifen, da sie ja vom Osterzgebirge bis also ins Westerzgebirge und nach Vogtland reichen, umgreifen ungefähr ein Drittel Sachsens wird durch die Mulde entwässert. Das ist also schon ein beachtlicher Raum. Und wenn man das mal mit der Elbe vergleicht, dann ist das geradezu für Sachsen ein peripherer Fluss, da er relativ rasch dann auch das Land dann dort wieder verlässt. Ich sagte vorhin schon, ungefähr ab Sermut, also wo die beiden Flüsse zusammenfließen, da haben die beide Flüsse ungefähr reichlich 100 Kilometer hinter sich, 120 die Freiberger und 160 die Zwickauer Mulde und dann nochmal 120 Kilometer von dieser Vereinigungspunkt bis zur Mündung in die Elbe. Das ist so ungefähr die Grundbiografie erstmal von den Mulden. Und ich sagte schon, sie wird dann ungefähr nach Wurzen, also spätestens nach Wurzen-Grimma und ist so die letzte Enge und kurz vor Wurzen nochmal. Und danach wird sie ein ganz breit mäandrierender, unsäglich, also sich schlängelnder Fluss in dieser Tieflandebene. Da hat sie nur noch 75 Meter Gefälle. Von ihrem Vereinigungspunkt bis Dessau. Da kann man sich vorstellen, dass sie ein ganz anders als der Gebirgsfluss zu einem trägen Tieflandfluss wird. Wer alte Messtischblätter im Kopf hat und da mal auch unser Gebiet ungefähr gesehen, genauso heutige Aufnahmen, Satellitenaufnahmen, die zeigen also die Vereinigte Mulde als einen solchen sich ewig schlängelnden Flusslauf. Mit einer Vielzahl von Eisarmen, Sie sehen so abgeschnittene Flussschlingen, Stillgewässer, die heute Paradiese von Anglern sind, aber eben nicht mehr zur Mulde gehören. Die Mulde ist ein ziemlich einzigartiger Fluss noch unter mitteldeutschen Verhältnissen, unter mitteleuropäischen Verhältnissen, weil sie wirklich noch ganz lebendig ist. Sie ist tätig, sie verändert sich quasi stündlich, täglich, muss man sagen. Und Naturfreunde vom NABU so können das begleiten. Die wissen das also genau zu dokumentieren. Man muss sich vorstellen, der Fluss bringt Schwebstoffe mit, der lagert Sedimente ab. Das geht stündlich, minütlich. Und so wie er an den Prall hängen, also Ufer also abarbeitet und an den Gleithängen, also nun die Sedimente ablagert, so ergeben sich also ständig größere Schlingen, die der Fluss aufbaut, selbsttätig aufbaut. Und da kann es schon passieren, je stärker diese Schlingen werden, je größer fast zu Haarnadelkurven, dass dann also irgendwo beim nächsten Hochwasser oder auch vielleicht vorab bricht dann so, wo die Schlingen sich berühren, bricht dann also die vorige Schlinge durch, drückt die Mulde und sie erreicht die nächste. Es wird mal wieder der Lauf verkürzt. Die Verkürzungen fallen, also werden Altarme, Stillgewässer, so wie ich das schon sagte. Und das Ganze passiert also so, dass etwa zwischen Eilenburg und Bad Düben ist das mal genau nachgerechnet worden. Da haben sie auf 15 Kilometer Luftlinie 27 Kilometer Flusslauf. Also fast das Doppelte, kann man sagen. Und das betrifft im Wesentlichen also auch noch die untere Mulde, auf die wir noch zu sprechen kommen. Also ein solcher noch urwüchsiger Fluss, muss man sagen, in wesentlichen Bereichen, wie gesagt, nach Eilenburg, das ist ein unverbautes Wildwasser in vielen Fällen noch und ist aus Naturschutzgründen, also auch für Schifffahrt, also sagen wir mal selbst für Paddler und für Schlauchboote, ist das in einem bestimmten Bereich, Monatsbereich, wo gebrütet wird, ist das gesperrt. Das betrifft also den Zeitraum von Mitte Juli bis Ende Oktober. Und die Mulde ist wieder fischreich geworden, die Gewässer sind ja alle wieder etwas aufgebessert. Biber, Fischotter sind heimisch geworden. Auf den Sandbänken, da brüten die Flussregenpfeifer und an den Böschungen ist die Uferschwalbe zu Hause, noch der Eisvogel, der da seine metertiefen Röhren gräbt. Also das ist schon ein beachtliches Naturschutzareal und da sollten natürlich auch die Wanderer und die Radfahrer, soweit sie da unterwegs sind, das entsprechend berücksichtigen. Was die Mulde also dadurch am allerwenigsten zu bieten hatte, Schifffahrt, was ja normalerweise irgendwie mit zu einem Fluss gehört. Aber soweit sie das hat, sind das nur ganz kurze Strecken, also mal mit kleinen Motorbooten, kurz vor Grimma, also zwischen Grimma, Nimschen, Höfgen, ein klassisches Ausflugsziel. Und es gibt noch mal kurz vor Wurzen so etwas, das ist aber auch schon alles. Ansonsten sind natürlich Schlauchbootfahrten oder Paddelfahrten sind möglich. Von der Freiberger Mulde her, das ist auch sehr beliebt, also von Leisnig her bis zur Muldenvereinigung und dann geht das noch bis Grimma, wo dann das Wehr alles weitere aufhält. Und genauso ist das auch von Wechselburg, also an der Zwickauer Mulde möglich in Richtung Muldenvereinigung und dann eben das ist ungefähr das, was man als Wasserwanderer von der Mulde erwarten darf. Ich sagte, also das vorliegende Buch in dem Abschnitt, den ich behandelt habe, vom Rochlitzer Berg aus Mittelsachsen, also bis zur Mündung in Anhalt, hat also 100 Kilometer Luftlinie. Auch dort gibt es die Berechnung, dementsprechend 170 Kilometer also Lauf der Mulde, also beachtlich schon. Und der Radweg, der an der Mulde lang führt, kommt auch so etwa auf 160 Kilometer. Eine wirklich sehr schöne Strecke und sehr zu empfehlen. Denn das Buch, das darf ich dazu sagen, man muss ja immer seinen Leser vor den Augen haben. Das Buch hat sich schon sehr stark an dem Mulde-Radweg orientiert, auch am Muldental-Wanderweg. Aber ich glaube, es ist in erster Linie also vom Radweg her gut zu erschließen, weil es ja doch beachtliche Strecken sind. Der Mulde-Radweg selber, das sehen Sie ja dann, der ist mit dem grünen Burgensymbol, ist der bis Dessau ausgewiesen. Also sehr klar, ich habe das in etwa abgefahren. Ich kann sagen, das kann man wirklich machen, da kann man sich drauf verlassen. Der Wanderweg, der führt nur bis Düben, dort endet er und führt sozusagen über die Bahnanschlüsse, also wieder zurück. Wenn man das auf die großstädtischen Leipziger mal übersetzt, muss ich sagen, die sind in idealer Voraussetzung. Ich sagte ja schon, 20, 25, 30 Kilometer bis Grimma, Wurzen, Kolditz, bis zur Muldenvereinigung vielleicht 40, bis zum Rochlitzer Berg 50, 55 und das Ganze nochmal nördlich, also von Wurzen aus gesehen, Eilenburg bis zur Mündung auch nochmal vielleicht 55 Kilometer. Also sind schöne Etappen und sie sind beherrschbar. Wir haben, ich sagte ja schon, Landschaft ist gefragt, Geschichte, Kultur. Es geht also auch um das Muldenland als Ganzes, um seinen Reichtum in den Städten, wie ich schon sagte, Klöstern, Unzahl von Kirchen, wenn man da zwei nennen will, vielleicht rausgreifen, dann ist die Wechselburg, die Stiftskirche, die große, eine der ältesten in Sachsen, klassischsten, oder der Wurzner Dom, herausragend. Ja, der Rochlitzer Berg ist, habe ich mir gewählt, weil er nicht nur landschaftlich eben eine Größenordnung ist. Mit 350 Metern ist er wirklich die höchste Erhebung, also in Mittelsachsen zumindest. Und der ist auch geschichtlich die Grenze gewesen. Das heißt, der sogenannte Leipziger Kreis, wie er mal im Reformationsjahrhundert durch Kurfürst Moritz geschaffen worden ist, der endet dort. Der Rochlitzer Berg war damals noch mit inbegriffen. Und das hatte auch seine Gründe in etwa, denn die Wettiner, die eigentlich ganz Sachsen beherrschten, stießen dort auf die Schönburger, also auf ein Herrengeschlecht, was also noch selbstständig war und diese Selbstständigkeit ja auch lange erhalten hat, also bis ins 18. Jahrhundert rein. Da hatten die Wettiner also sozusagen die stärkste Grenze eigentlich für sich. Ansonsten früher war auch dort Grenze, denn das sogenannte Dunkelwald, also hoch ins Erzgebirge, das war alles unerschlossen. Das ging allenfalls eben bis in den Gau, den Slawengau damals, also Rochlitz, aber dann war Schluss im Grunde. Sehr schön kann man vielleicht in Wechselburg, das so ziemlich am Anfang der Reise steht, also Kloster, Burganlage, Schlossanlage, kann man sehr schön mal sehen, unten an einer sehr alten Rochlitzer Porphyrbrücke, die die Mulde da überbrückt. Da gibt es auf dem Eingang zur Brücke gibt es zwei große Figuren, die sind also sozusagen, die symbolisieren diesen Gebietstausch, der seinerzeit zwischen den Wettinern und den Schönburgern vorgenommen worden ist. Das heißt, die haben also miteinander getauscht und das Kloster hieß ursprünglich mal Altschillen und seit diesem Wechsel Wechselburg. Das ist also eine sehr empfehlenswerte Gesamtanlage. Wenn man mal das dortige Schönburger Schloss sich ansieht, den weitläufigen Park runter zur Mulde, natürlich die Stiftskirche mit ihren herausragenden, also Lettner, dann vielleicht noch auf den Berg hochkommt, auf diesen Vulkankegel mit dem berühmten Rochlitzer Stein, einer Unzahl von wertvollen Brüchen, die also heute zum Teil noch bewirtschaftet werden. Nicht nur industriell, sondern also auch kulturell. Es gibt also einen Kultursommer, einen MDR, der dort also durchgeführt wird. Performance in Stein nennt sich sowas. Es sind auch hervorragende Vorführungen, die dort stattfinden. Dann hat man eigentlich, und wenn man dann noch an die Wanderwege denkt, nach Schloss Rochlitz hin, dann hat man einen ganzen Erlebniskomplex. Insofern denke ich, das ist ein guter Ausgangspunkt. Geologische Lehrpfade und Wanderpfade, die bis Rochlitz an der Mulde lang führen. Ja, wie bei anderen großen Landschaften auch, haben natürlich, ist die Mulde zuerst von Malern, Künstlern entdeckt worden, die sie für sich erschlossen haben. In erster Linie natürlich ihre gebirgigen, also die engen Täler, die schon gebirgwärts gehen. Richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze also im Sinne von Öffentlichkeit dann eigentlich mit dem Bau der Muldentaleisenbahn. Das ist ja eine großartige Geschichte gewesen für diesen Mulderaum, dass da also der gesamte Raum, die Dörfer, Städte, also wirklich industriell, wirtschaftlich erschlossen worden sind. Es gab ja viel Papierindustrie und andere Gewerke an der Mulde. Und diese Muldentaleisenbahn, die führte von Glauchau, das ist Herrschaftssitz der Schönburger gewesen, mit Vorder- und Hinterschloss. Von Glauchau führte die also bis Wurzen, später sogar mal bis Eilenburg. Und im Grunde stehen diese Brücken noch, sehr viele Brückenbauten, für damalige Zeit, also wirklich, also auch ingenieurtechnisch großartig gelöst. Es liegen die Gleise größtenteils noch. Das meiste ist natürlich, also sagen wir mal anders, es ist bis 2000 ist alles stillgelegt worden. Aber begonnen hat das 1945, die Kriegszerstörung. Es sind ja praktisch sämtliche Muldebrücken sind also zerstört worden von deutscher Seite gegenüber der vorrückenden Front. Das hat auch Eisenbahnbrücken betroffen. Es gab also Reparationen. Das ist so ungefähr das Erbe, mit dem heute Interessierte am Muldental zu kämpfen haben. Es gibt also wieder Vereine, die sich bemühen und längst fahren also wieder so sogenannte Schienentrabis. Die werden also eingesetzt. Es ist durchaus lohnend, das mal zu machen. Ich habe es zwischen Rochlitz, also im Bahnhof Rochlitz und der Göltstall, dieser hohen Brücke, die bei Göhren liegt, wo dann also über die Mulde, an der Mulde lang fließt, also diese alte Strecke für Muldentaleisenbahn und über die Mulde überbrückt wird von der Ferneisenbahn, also Richtung Chemnitz. Das ist so ein Punkt, bis wohin einer dieser Muldentrabis fährt. Also der Anfang wieder, der Versuch, die Mulde zurückzugewinnen, die Eisenbahnstrecke. Aber das liegt natürlich jetzt noch in blauer Ferne, aber immerhin, es gibt Bemühungen. Ich sagte schon, das Buch führt aus einem relativ engen Bereich, Burgentäler, also der Zwickauer Mulde, dann in die Muldeauen der nordsächsischen und anhaltischen Tiefebene. Da ist ein beträchtlicher Gestaltwechsel der Mulde selber zu erleben. Und man kann eine Flusslandschaft dort erkunden, die also auch gesegnet ist mit Naturschutzarealen, sowohl im mittleren Muldebereich als auch im unteren Bereich der Mulde, also Richtung Mündung Elbe. Es gibt auch eine ganze Reihe von entsprechenden Projekten. Man spricht von der mittleren Mulde und unteren Mulde als Naturschutzgebiete. Es gibt weiträumige andere Projekte wie Porphyrland, alles was sich um Rochlitz um den Rochlitzer Berg zieht, bis hin in die Hoburger Schweiz, gibt es also sachsenweit entsprechende Bemühungen. Es gibt den Naturpark Mulde, den Landschaftspark Geutsche. Es geht ja dann schließlich über die Neuseen und Bitterfeld, wo die Mulde langfließt. Auf das alles wird im Buch dann noch näher eingegangen. Das können wir uns jetzt hier sicher nicht leisten. Ansonsten schauen wir auf die Mulde ist ansonsten beschrieben. Also die einzelnen Etappen, also alle Städte sind beschrieben, die Klöster, die ich erwähnt habe, die Fähren, die Muldenbrücken. Und es gibt Besonderheiten noch, wenn man mal so will, rausgreifen. Die Mulde hat bei Hinterpuch und bei Mühlbeck und Muldenstein, da hat sie einen Einlauf in den spät durch Braunkohlenbau geschaffenen Muldensteinsee. Und das war lange Braunkohlenabbau. Und sie ist dann umgelegt worden. Umgelegt worden für die Geutsche, um die dortige Braunkohle Das sind ja wahnsinnige Umleitungen, nicht nur von Verkehrswegen gewesen, Straßen, Eisenbahn, sondern auch die Flussbetten. Südlich von Leipzig hat es das gegeben, aber eben ganz stark im Bereich von Puch. Muldenstein. Und da fließt die Mulde nun schon fast ein Stück kanalisiert rein in den Muldenstausee. Und da ist ein Phänomen, dass sie im Grunde beim Reinfließen die gesamten Schwermetalle, die sie mitführt aus dem Uranbergbau, aus der Verhüttung im Freiberger Raum, also aus beiden Bereichen, werden da sehr viele Dinge sedimentiert, werden abgesetzt. Also das merkt man schon, wenn man auf der Brücke steht, dann bilden sich also Kieshäger, Sandablagerungen zu beiden Seiten und Geologen, die das Projekt schon lange betreuen, die können also einschätzen, dass dort eine ausgesprochene Sedimentationsfalle ist. Also alles wird dort sozusagen, lagert sich ab auf dem Boden des Sees und was rausfließt, Richtung, also Elbe, Richtung Hamburg, Ostsee, ist also von sächsischen Schäden also im Moment ziemlich befreit. Also wie lange das gut geht, ich meine, das lagert sich ja auf, aber das sind natürlich schon wieder geologische Zeiten. Ja, vielleicht muss mal schauen, was ich Ihnen unbedingt noch sagen möchte. Also das insbesondere für Radfahrer und Wanderer ist, hatte ich gesagt. Natürlich können Autofahrer jederzeit also bestimmte Ziele ansteuern und selbst abstellen und dann genauso das Buch zur Hand nehmen und sich das ansehen und damit laufen. Es gibt, der Muldenradweg kreuzt natürlich eine Menge anderer. Es sind Anschlussmöglichkeiten da. Sie wissen selbst, Lutherweg, Mitteldeutsche Kirchenstraße, die Straße der Braunkohle, Kohlhaasweg, der Fürst-Franz-Weg schließlich, also im Dessauer Raum, fantastische Möglichkeiten in dieser wirklich kulturell gebauten Landschaft mit ihren Solitäreichen. Also das ist wirklich faszinierend, mit den ganzen Schlössern bis hin natürlich Luisium und Wörlitz, das kann ich also nur empfehlen. Das ist eine wirklich sehr schöne Landschaft und der Band kostet, vielleicht sollte ich das noch sagen, 16,50. Er hat also bestimmt so 200-300 Farbabbildungen. Und der Verlag selber sitzt auch hier in der Halle, wenn Sie noch das Programm oder im Buch mal in Ruhe blättern wollen. Das ist der Stand F217. Wenn ich mir vielleicht noch abschließend zwei persönliche Bemerkungen, die mich also mit zum Buch geführt haben, erlauben darf. Ich fahre selber gern Rad, habe also eine ganze Reihe von Flussradwegen, also in Deutschland, wirklich schöne Möglichkeiten, also schon befahren. Also ob das nun Donau oder Weser, Main, Weser, sagte ich schon, auch die kleineren wie Neckar, Lahn und so weiter. Ebenso unsere hierzulande wie Elbe, Oder, Saale, Unstrut. Auch mal in Ansicht von Gebirgskulissen beim Inn oder bei der Trau und der Etsch. Also Flussradwege sind sehr zu empfehlen. Sie sind wirklich sehr angenehm, aktiv auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch wirklich erholsam und bildend. Also ich kann so etwas nur sehr dringlich empfehlen. Hinzu kommt vielleicht als allerletztes, Flüsse sind ja unsere wichtigsten und ältesten Lebensadern. Ich selber komme von der Unstrut, also im Bereich Kiffhäuser, da macht die Unstrut ihr großes Knie. Und da habe ich in Erinnerung als Junge, dass die Flüsse eben noch bebadet wurden. Da sind wir dann also flussauf sind wir geschwommen und haben uns mit der Strömung zurücktreiben lassen können. Die Flussufer waren belebt. Also da muss ich schon sagen, was sich manchmal in ein, zwei Generationen da verändert hat, das ist schon ganz beachtlich und nicht so sehr schön. Die Unstrut ist sehr vergleichbar zur Mulde, auch ein Gewässer, was das ganze Thüringer Becken entwässert. Unstrut heißt ja auch geteilt zwischen Un und Strut. Das ist aus einem Wasser wie die Mulde mit sehr vielen Hochwassern gewesen. Und der Unstrut ist nicht erspart geblieben, wo sie durch die sogenannte Thüringer Pforte dann also in das Becken reinfließt, ist sie melioriert worden. Und ich muss sagen, da bin ich sehr dankbar, dass der Mulde das weitgehend erspart geblieben ist. Und dass sie eigentlich in vielen Bereichen auch ganz natürlich atmen kann, lebt. Und da würde ich hoffen, dass vielleicht auch, wenn man die heutigen Flüsse sich wieder ansieht, auch die Mulde, entsteht ja wieder ein bisschen Hoffnung zu dem, dass die Ufer vielleicht auch mal wieder belebt werden und nicht nur die abgemessenen Freibäder, sodass also wieder ein bisschen Freiraum entsteht, im Fluss selber wie am Fluss. Und damit könnten wir uns vielleicht entlassen. Ich danke Ihnen herzlich für Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag noch auf der Messe.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.